Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Helena Lühr und ich arbeite in der Advocacy-Abteilung beim International Rescue Committee hier in Deutschland. Das ist die Politikabteilung bei IRC. Ja, ich habe in meinem Alltag sehr viel mit politischen EntscheidungsträgerInnen hier in Berlin zu tun, vor allem auch das Auswärtige Amt oder auch das BMZ, aber natürlich auch mit Abgeordneten aus dem Deutschen Bundestag.
Herzlich willkommen zu deinem ersten Podcast überhaupt und auch zu unserem ersten Podcast beim Podcast Menschenrechte nachgefragt. Sehr schön, Helena, dass du hier bist heute in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir haben uns tatsächlich auch im Deutschen Bundestag kennengelernt, als du ein Gespräch über eure Arbeit mit Abgeordneten des Deutschen Bundestags geführt hast, die im Menschenrechtsausschuss auch für das Thema humanitäre Hilfe zuständig sind. Was ich sofort sehr überraschend fand, dass ich tatsächlich von euch nicht wirklich vorher gehört hatte, obwohl ihr eine sehr, sehr lange Geschichte habt. Was kannst du uns als Hobbyhistoriker vielleicht erzählen über eure Geschichte?
Ja, sehr gerne. Genau, und das passiert uns immer wieder, dass Personen IRC noch nicht kennen, aber es werden immer mehr. Und ich hoffe auch, dass dieser Podcast vielleicht dazu beitragen kann. IRC ist tatsächlich schon sehr alt, würde ich sagen, als Organisation. Wir wurden 1933 gegründet auf Anregung von Albert Einstein, der zu der Gründung einer Organisation aufrief, aus der dann später IRC hervorging. Und das Ziel von Albert Einstein war, Menschen zu unterstützen, die von den Nazis in Deutschland fliehen wollten, vor allem in die USA. Und deswegen hat auch IRC bis heute unseren Hauptsitz in New York. Und wir haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg unsere Arbeit sehr stark ausgeweitet, sind mittlerweile auf verschiedenen Kontinenten aktiv, also in Asien, Afrika, Europa, Süd- und Nordamerika und sind eine globale Hilfsorganisation, die in 40 Ländern arbeitet und Unterstützung für Menschen anbietet, die Schutz suchen oder auf humanitäre Hilfe angewiesen sind oder Fluchterfahrung haben. Wir sind seit 2016 nun in Deutschland, also feiern jetzt 10-jähriges Jubiläum. Und der Grund, warum IRC sich dann dazu entschieden hat, ein Büro in Berlin zu eröffnen, war, dass zu der Zeit die deutsche Bundesregierung ein immer wichtiger Akteur im internationalen humanitären System wurde. Die Mittel wurden damals auch sehr stark aufgestockt. Berlin hatte eine immer stärkere Mitsprache bei humanitären Diskussionen. Und gleichzeitig waren wir zu dem Zeitpunkt ja auch in der Situation, wo sehr viele Menschen nach Deutschland geflohen sind, insbesondere aus Syrien. Und IRC hat dort ja sehr viel Erfahrung, was die Arbeit mit geflüchteten Menschen angeht und hat dann auch angefangen, in Deutschland Programme anzubieten.
Vielen Dank. Was ich sehr spannend finde aus historischer Perspektive, dass ihr schon in den 50er Jahren beispielsweise beim Ungarnaufstand, der in diesem Jahr sein 70. Jubiläum feiert, 1956, habt ihr schon den Ungarn Flüchtlingen geholfen. Ihr habt in den 80er Jahren in Polen den Mitgliedern von Solidarność Hilfe geleistet, die unterdrückt wurden von der Diktatur. In den 90er Jahren beim Golfkrieg den Kurden geholfen. Also ihr wart in ganz, ganz vielen sehr bekannten Konflikten aktiv. Und heute seid ihr, hast du schon angesprochen, in sehr vielen verschiedenen Ländern. Wie unterscheidet sich eure Arbeit heute in den unterschiedlichen Ländern?
Ja, wie du schon sagst, IRC ist in sehr unterschiedlichen Kontexten aktiv und wir unterstützen weltweit Menschen in Krisensituationen und Konfliktkontexten. Wir setzen sowohl auf der einen Seite humanitäre Programme um, also wirklich lebensrettende und überlebenswichtige Maßnahmen, für Menschen in absoluten Krisen, wie zum Beispiel in bewaffneten Konflikten oder nach Naturkatastrophen. Gleichzeitig sind wir auch in Aufnahmegemeinden aktiv, unterstützen sie dabei, resilient zu bleiben, gerade wenn sehr viele Menschen ankommen aus humanitären Kontexten, also insbesondere auch in den jeweiligen Regionen von diesen Kontexten. Zum Beispiel unterstützen wir sehr viele sudanesische Geflüchtete direkt in den Nachbarländern, wie zum Beispiel im Tschad. Aber wir unterstützen Menschen auch, wenn sie dann in Europa oder in den USA ankommen und haben auch hier in Deutschland verschiedene Programme, unter anderem im Bildungsbereich, aber auch Rechtsberatung oder Arbeitsmarktorientierung. Also sind da sehr vielseitig aufgestellt und setzen die Programme bundesweit um. Natürlich sind das alles sehr unterschiedliche Kontexte und man muss sehr viel beachten bei diesen unterschiedlichen Kontexten. Und deswegen muss IRC die Programmarbeit immer an die jeweiligen Bedarfe auch anpassen und an die jeweiligen Zielgruppen. Und wir arbeiten hier auch sehr, sehr eng mit verschiedenen lokalen Partnerorganisationen zusammen. Also zum Beispiel auch in humanitären Kontexten sehr stark mit lokalen Gruppen. Das sind teilweise auch lose Netzwerke, Nachbarschaftskomitees, aber auch insbesondere frauengeführte Organisationen, weil wir ja einen besonderen Fokus auf Frauen und Mädchen auch in unserer Arbeit setzen. In Deutschland sind das aber auch zum Beispiel Migrantinnen-Selbstorganisationen. Und das ist sehr wichtig, damit wir auch sicherstellen, dass natürlich die Programme auch wirklich die Bedarfe unserer Zielgruppen abdecken.
Erst nochmal herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahre Jubiläum. Was würdest du sagen, rückblickend, was sind eure größten Erfolge, was sind eure wichtigsten Themen gewesen in den letzten 10 Jahren?
Ja, ich glaube, zunächst möchte ich einmal sagen, dass wir sehr klein angefangen haben in Berlin. Also es war wirklich nur ein ganz, ganz kleines Team, ein paar Leute, und wir sind sehr schnell gewachsen in den letzten 10 Jahren. Und aktuell arbeiten tatsächlich fast 200 Mitarbeitende für IRC Deutschland, tatsächlich komplett verstreut in der Bundesrepublik. Und wir konnten auch mit unseren Programmen weltweit einige Erfolge erzielen, auf die wir sehr stolz sind. Und um das vielleicht noch ein bisschen anschaulicher zu machen, dachte ich bringe ein konkretes Beispiel aus unserer Programmarbeit einmal mit. Und das ist aus dem Gesundheitsbereich. Und zwar konnten wir mit der globalen Impfallianz, Gavi heißt die, mehr als 30 Millionen Impfdosen in fragilen und konfliktbetroffenen Gegenden verteilen. Darunter waren auch tatsächlich 1 Million Kinder, die zuvor noch gar keine Impfung erhalten haben. Und wir alle wissen, wie wichtig Impfungen sind, um Krankheiten zu vermeiden. Ja, und am Ende auch Leben zu retten natürlich. Und daher ist uns das besonders wichtig, dass alle Menschen diese Impfungen erhalten und eben auch in Kontexten, wo es schwierig ist, die Menschen wirklich zu erreichen und dass sie eine Gesundheitsversorgung erhalten. Und da kommen wir als humanitäre Organisation mit unserer besonderen Expertise rein, in diesen Kontexten zu arbeiten und versuchen, diese Lücke zu schließen, die es halt gibt, weil traditionelle Akteure im Gesundheitsbereich dort nicht einfach so hinkommen oder es auch teilweise zu gefährlich ist, und arbeiten da aber auch sehr eng mit Partnerorganisationen wieder zusammen, die häufig in den meisten Kontexten den besten Zugang haben zu den Menschen. Das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt und wir sind auch sehr froh, dass auch ja, dieses Projekt über die Bundesregierung mitfinanziert wird, über das BMZ, und hoffen auf jeden Fall, dass die Unterstützung auch weitergehen wird.
Deutschland hatte 2023 noch 2,7 Milliarden Euro in die humanitäre Hilfe investiert. Im aktuellen Haushalt sind noch gut 1 Milliarde davon übrig geblieben, also ein Drittel ungefähr. Trotzdem ist Deutschland ein sehr großer Geber im Vergleich. Nach den USA bei der humanitären Hilfe auf Platz 2, gemeinsam mit der Entwicklungszusammenarbeit sogar der größte Geber international. Aus eurer Perspektive, wo ihr jetzt auch in Deutschland arbeitet, welche Verantwortung verbindet sich damit eigentlich, dieser Position, so ein großer, wichtiger, internationaler Geber humanitärer Hilfe zu sein?
Ja, in der Tat ist Deutschland trotz der zahlreichen Kürzungen immer noch einer der größten Geber für die humanitäre Hilfe und auch für die Entwicklungszusammenarbeit. Das liegt leider, wie gesagt, nicht an den besonders guten finanziellen Ausstattungen hier in Deutschland, sondern dass wir einfach sehen, dass global ja, die Finanzierung für Auslandshilfen insgesamt sehr, sehr stark zurückgehen. Und damit meinen wir nicht nur die USA, auch andere Geber wie zum Beispiel UK, aber halt auch Deutschland, kürzen dort massiv. Als ich angefangen habe, bei IRC zu arbeiten zu diesen Themen, und das ist jetzt fast 4 Jahre her, war Deutschland tatsächlich noch wirklich einer der größten Geber. Und das konnte man auch so benennen, weil im Jahr 2022 hat die Bundesregierung tatsächlich fast 3 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt. Und dort haben wir gesehen, dass sich sehr viele Strukturen auch im Auswärtigen Amt gefestigt haben, sehr viel Expertise aufgebaut wurde, Deutschland ist relativ spät dazu gekommen, tatsächlich in diesen Club der Topgeber, sag ich mal, für die humanitäre Hilfe und hat da sehr nachgezogen und sehr viel aufgebaut. Und wir haben nun aktuell schon die Sorge, dass vieles davon auch wieder zurückgebaut wird. Auf der einen Seite natürlich die humanitäre Finanzierung insgesamt, aber auch, ja, was der Stellenwert dieses Themenfelds in der deutschen Politik und auch im Auswärtigen Amt angeht. Und dafür setzen wir uns sehr ein, dass ja, man das nicht einfach alles zurückschraubt. Ja, und aktuell haben wir ja auch Haushaltsdiskussionen. Der Haushalt wird verhandelt und wir hören aus dem Bundestag oder auch aus dem Auswärtigen Amt, dass leider auch im nächsten Jahr 2027 wieder Kürzungen anstehen könnten. Und wir laufen gerade wirklich Gefahr, dass wir dann unter die 1 Milliarde Euro für humanitäre Hilfe fallen, was viel zu wenig ist, insbesondere wenn wir uns anschauen, dass die Bedarfe gerade wirklich auch steigen und auch Konflikte zunehmen, Klimakatastrophen zunehmen und das einfach nicht finanziell unterfüttert wird. Und ich glaube leider auch, dass in der internationalen Diskussion das vor allem im Zentrum steht und auch bei Staaten im globalen Süden gesehen wird, dass dort auch Deutschland sich zurückzieht und dass das leider aktuell eher der Fokus der Diskussion ist. Und die Folgen von diesen Kürzungen, halt nicht nur von Deutschland, aber halt insgesamt die weltweiten Kürzungen, sind wirklich verheerend. Es gab eine Studie in dem Journal The Lancet und die gehen davon aus, dass 1,8 Millionen Menschen 2025 gestorben sind aufgrund dieser Kürzungen und darunter waren fast 700.000 Kinder. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir das gerne vermeiden würden und dass das schrecklich ist, dass diese Menschen gestorben sind und deswegen setzen wir uns sehr dafür ein, dass es wieder Aufstockungen gibt statt Kürzungen.
Vielen Dank. Du hast diese enormen humanitären Bedarfe angesprochen und auch das Problem der erheblich gesunkenen Mittel für die humanitäre Hilfe. Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang das Thema Krisenprävention für eure Arbeit?
Ja, als humanitäre Organisation oder insgesamt in der humanitären Hilfe reagieren wir häufig natürlich erstmal auf Krisen. Also wenn irgendwo ein bewaffneter Konflikt ausgebrochen ist, dann sind wir die Organisation, die die Menschen direkt versorgen. Deswegen ist das natürlich jetzt nicht unser Kernbereich, würde ich sagen. Aber auch in der humanitären Hilfe haben sich Ansätze herausgearbeitet, die ja, vorausschauend arbeiten und sich gerne vorbereiten wollen. Und ein gutes Beispiel ist die vorausschauende humanitäre Hilfe im Bereich von Klimakatastrophen beispielsweise. Und da kann ich gerne auch ein Beispiel wieder einbringen aus unserer Arbeit. Und zwar setzen wir mit der Unterstützung vom Auswärtigen Amt auch ein Projekt in Somalia um, im Bereich der vorausschauenden humanitären Hilfe. Und dort versuchen wir mit der Hilfe von verschiedenen Daten, Wettervorhersagen, frühzeitig zu erkennen, ob Dürren oder Überschwemmungen anstehen. Und wenn die Daten darauf hindeuten und wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen können, dass eine Klimakatastrophe ansteht, die Menschen sehr stark betreffen wird, dann können wir schon im Vorfeld präventive Bargeldhilfen leisten. Also die Menschen können sich auf die anstehende Katastrophe vorbereiten. Ja, das ist natürlich viel besser, als wenn sie davon überrascht werden und akut handeln müssen. Sie können zum Beispiel zusätzliches Futter direkt schaffen und einlagern. Und gleichzeitig spart dieser Ansatz aber auch Kosten, weil es immer teurer ist, erst im Nachgang zu handeln. Und es ist immer günstiger, sich vorzubereiten und die Menschen direkt von Anfang an zu unterstützen. Und das ist auf jeden Fall ja, für uns ein sehr vielversprechender Ansatz, den wir gerne weiter umsetzen.
Um nochmal eine Anschlussfrage zu stellen, also humanitäre Hilfe und Krisenprävention sind in einem engen Kontext zu sehen. Wie weit kann denn humanitäre Hilfe beispielsweise auch dazu beitragen, diese enormen Flucht- und Migrationsbewegungen, die wir jetzt weltweit haben, zu reduzieren?
Ja, die humanitäre Hilfe ist in erster Linie ein Instrument, um Menschenleben zu retten. Und das ist wirklich ihre zentrale Aufgabe. Und sie kann nicht ein Instrument von Migrationspolitik sein. Das widerspricht auch den humanitären Prinzipien. Also sie muss neutral sein, unabhängig und unparteilich. Und ja, das ist, muss man immer wieder betonen, dass das der zentrale Auftrag der humanitären Hilfe ist. Zur Migration, wir werden ja auch noch näher auf Sudan eingehen. Und in Sudan sind tatsächlich fast 14 Millionen Menschen vertrieben aufgrund des bewaffneten Konflikts. Aber der größte Teil bleibt tatsächlich im Land selbst. Also schafft es gar nicht, Sudan zu verlassen. Und nur 4,5 Millionen Menschen konnten Sudan verlassen, bleiben dann aber in den direkten Nachbarländern. Also zum Beispiel Tschad oder Südsudan, Äthiopien, Ägypten. Und deswegen konzentrieren wir dann uns in unserer Arbeit vor allem darauf, die Aufnahmegemeinden und ihre Resilienz zu stärken in den direkten Nachbarschaften und natürlich die Menschen, die innerhalb des Landes vertrieben sind.
Im Bundestag hattet ihr ein Projekt vorgestellt, was ihr auch, glaube ich, schon auch viele Jahre macht, und zwar die sogenannte Emergency Watchlist. Was müssen wir über diese Watchlist wissen? Was erreicht ihr damit oder möchtet ihr damit erreichen?
Ja, die Emergency Watchlist veröffentlichen wir jedes Jahr im Dezember und war eigentlich ein Instrument für IRC selbst, um sich auf das kommende Jahr vorzubereiten. Also auch hier vielleicht ein Beispiel, wie wir präventiv arbeiten können. Und die Watchlist identifiziert 20 Länder, in denen sich die humanitäre Lage im kommenden Jahr am stärksten verschlechtern wird. Wir folgen dort einem sehr analytischen Verfahren mit verschiedenen Daten. Das sind insgesamt 74 quantitative und qualitative Indikatoren, die dann alle zusammengeführt werden, um ein möglichst korrektes Bild zu erhalten. Und bis zu 95% der Länder, die auf der Emergency Watchlist stehen, ja, erleben dann leider auch eine Verschlechterung ihrer humanitären Lage im kommenden Jahr. Also die Emergency Watchlist hat sich als sehr treffsicher erwiesen. Und deswegen hat sich IRC auch dazu entschieden, die Daten und die Analyse öffentlich zu machen, damit nicht nur IRC davon profitiert, sondern auch weitere humanitäre Organisationen, aber natürlich auch Geber, die sich auch jedes Jahr ja vorbereiten und neue Schwerpunkte setzen, was sie finanzieren wollen in der humanitären Hilfe beispielsweise.
Ja. Was vielleicht überrascht ist, dass jetzt Sudan seit 3 Jahren eine Top-Position, um es mal so auszudrücken, auf dieser Liste hat und trotzdem als mehr oder weniger vergessener Konflikt lange galt. Wie erklärst du dir das, dass, du hast schon Zahlen genannt, wie viele Millionen Vertriebene es gibt oder Flüchtlinge es im Sudan allein gibt aufgrund der Gewalt und der humanitären Krise. Wie kann es trotzdem passieren, dass Sudan als vergessener Konflikt gesehen wurde?
Ja, vielleicht 2 Sätze zu Sudan selbst, weil ich nicht weiß, ob alle Informationen dazu haben. Weil, wie du schon sagst, es ist leider kein Konflikt, der jetzt regelmäßig in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und ja, leider ist es so, dass Sudan nun im 3. Jahr in Folge auf der Emergency Watchlist auf Platz 1 steht. Und es sieht auch gerade nicht so aus, als würde sich die Lage verbessern, sondern es ist tatsächlich so, dass sie sich immer weiter verschlechtert. Im April 2023, also vor 3 Jahren, ist ein Konflikt ausgebrochen, ein bewaffneter Konflikt zwischen der sudanesischen Armee, kurz SAF genannt auch, und den Rapid Support Forces, kurz RSF genannt. Und der Konflikt ist eigentlich in der Hauptstadt selbst, in Khartoum, ausgebrochen und hat aber jetzt das ganze Land erfasst. Die humanitäre Lage hat sich dadurch massiv verschlechtert. Es ist die größte humanitäre Krise weltweit aktuell und es ist auch tatsächlich die größte jemals verzeichnete humanitäre weltweit. 2 von 3 Menschen in Sudan sind auf humanitäre Hilfe angewiesen und es ist auch leider die größte Ernährungskrise. Also du siehst schon, leider auf sehr, sehr vielen Rankings auf Platz 1. Es ist auch die größte Vertreibungskrise, da bin ich ja eben auch drauf eingegangen. Die Hälfte der Bevölkerung leidet unter akuter Mangel- und Unterernährung und wir haben auch einzelne Teile im Land, wo ja schon eine Hungersnot bestätigt wurde und andere Regionen stehen auch kurz vor einer Hungersnot. Der Konflikt ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass er mit massiver Gewalt auch gegen die Zivilbevölkerung geführt wird, aber auch zivile Infrastruktur wird gezielt angegriffen. Mehr als 70% der Krankenhäuser in Sudan sind zerstört und können gar nicht mehr arbeiten. Also auch die gesamte Gesundheitsversorgung wurde leider Opfer des Konflikts. Und vielleicht ein Punkt, den ich noch machen möchte und der uns sehr wichtig ist, ist insbesondere die Lage von Frauen und Mädchen. Insgesamt sind leider 12 Millionen Menschen, und das sind vor allem Frauen und Mädchen, von sexualisierter Gewalt betroffen. Ja, auch sexualisierte Gewalt, die als Kriegsinstrument eingesetzt wird gegen die Bevölkerung. Und ja, daher auch wieder so wichtig, dass wir uns insbesondere auf Frauen und Mädchen in unserer Arbeit konzentrieren. Warum Sudan nicht im Zentrum der Öffentlichkeit steht, das kann ich leider auch nicht komplett beantworten. Für uns steht er im absoluten Zentrum der Öffentlichkeit und auch mit vielen Menschen, mit denen ich alltäglich zu tun habe in meiner Arbeit. Ja, auch dort steht Sudan im Zentrum der Öffentlichkeit. Wir arbeiten hier mit einem großen Netzwerk zusammen, mit unterschiedlichen Organisationen und machen gemeinsame Advocacy-Arbeit, also politische Arbeit zu Sudan, und konnten da auch schon Erfolge erzielen. Aber nichtsdestotrotz verdrängen natürlich auch die vielen anderen Konflikte Sudan aus der medialen Öffentlichkeit. Und wir arbeiten aber gemeinsam daran, dass sich das wieder ändert.
Vielen Dank. Ich glaube, es hat sich jetzt auch natürlich im April ein bisschen was aus deutscher Perspektive auf jeden Fall verändert, weil ja Deutschland bzw. in Berlin die dritte internationale Sudan-Konferenz durchgeführt hat nach Paris und London. Und das ist ja auch schon ein Zeichen, dass wenn jedes Jahr im Rahmen des dreijährigen Krieges solche Konferenz stattfindet, dass tatsächlich auch eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit, internationale Aufmerksamkeit besteht. Jetzt in dieser Konferenz hat man Sudan für die humanitäre Krise 1,5 Milliarden Euro zugesagt. Das Auswärtige Amt hat recht ausführlich darüber berichtet, auch Kommuniqués der Konferenzteilnehmer. Ich fand ein Statement sehr interessant, und weil das auch auf eure Frage vielleicht eingeht, möchte ich das einfach von der Homepage des Auswärtigen Amtes einmal zitieren. Die Konfliktparteien, allen voran die RSF, müssen dafür sorgen, dass Hilfsorganisationen vollständigen, sicheren und ungehinderten humanitären Zugang erhalten. Nur so können die Menschen in Not zuverlässig mit überlebensnotwendiger Hilfe versorgt werden. Aus deiner Perspektive, weil ihr auch vor Ort arbeitet, wie kann denn das Geld in dieser akuten Kriegsauseinandersetzung, wo jeden Tag Menschen durch Kampfhandlungen auch gefährdet werden und umkommen, abgeschnitten werden von Hilfe, wie kann dieses Geld, diese 1,5 Milliarden Euro, die jetzt zugesagt wurden, wie können diese Mittel überhaupt die Bedürftigen erreichen, und wie arbeitet ihr vor Ort, dass ihr tatsächlich aktuell humanitäre Hilfe leisten könnt?
Sehr wichtiger Punkt, und der humanitäre Zugang ist für uns auch die absolute Priorität bei unserer politischen Arbeit zu Sudan. Bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch zwei Punkte zu Finanzierung und was zugesagt wurde für Sudan auf der Konferenz. Ich glaube, wir müssen schon anerkennen, dass das eine große Summe ist, insbesondere in Zeiten, wo die Budgets gerade zurückgehen. Und ich glaube, die meisten haben auch nicht erwartet, dass die Summe so hoch ausfällt. Jetzt geht es natürlich darum, dass das auch schnell verausgabt wird. Wir stehen kurz vor der Regenzeit in Sudan. Das bedeutet, dass viele Straßen auch nicht mehr passierbar sein werden und wir uns jetzt vorbereiten müssen für die Regenzeit. Und deswegen appellieren wir an alle Geber, die dort Geld zugesagt haben, dass das schnell verplant wird und sich auch humanitäre Organisationen darauf danach richten können. Aber tatsächlich ist es auch so, dass selbst mit diesen finanziellen Zusagen der Hilfsplan der Vereinten Nationen, der wird für jeden humanitären Kontext aufgesetzt, und der wäre mit diesen Zusagen tatsächlich nur zu 47%, also noch nicht mal die Hälfte, finanziert. Und das bedeutet, dass nicht der gesamte Bedarf an lebenswichtiger Hilfe oder lebenswichtigen Bedarfen gedeckt werden kann. Und deswegen sind wir da sehr deutlich und sagen, es braucht einfach auch im kommenden Jahr oder in diesem Jahr auch noch, später im Jahr, zusätzliche Mittel. Also auch dieser Betrag muss trotzdem weiter aufgestockt werden, weil das, was die Vereinten Nationen sagen, was sie brauchen, ist halt nur das Mindestmaß, um Menschenleben zu retten. Und wir appellieren da auch an die Bundesregierung, die humanitäre Hilfe wieder aufzustocken, insbesondere für Sudan. Und gleichzeitig wurden bei der Konferenz auch nicht nur humanitäre Hilfe zugesagt, sondern auch Mittel aus dem BMZ, also dem Entwicklungszusammenarbeitsministerium. Und das ist auch sehr wichtig, weil Sudan ein sehr heterogenes und auch ein sehr großes Land ist. Und in manchen Gebieten wird aktuell nicht mehr aktiv gekämpft. Und dort können wir schon mit kleinen Wiederaufbaumaßnahmen in ganz enger Zusammenarbeit mit der lokalen Zivilgesellschaft, also nicht mit den Konfliktparteien selbst, ganz wichtig, ja, dort wieder langsam anfangen, Infrastruktur aufzubauen, damit auch ja, humanitäre Bedarfe sich nicht weiter verschärfen. Und es ist sehr wichtig, dass wir je nach Region, je nach Kontext unterschiedliche Maßnahmen anbieten, weil der Kontext einfach so divers ist. Nur möchte ich auf den humanitären Zugang eingehen, weil das ist wirklich für uns das zentrale Thema und das ist auch der zentrale Punkt, der bei der Konferenz nicht gelöst werden konnte und tatsächlich auch nicht bei den Konferenzen die Jahre davor. Es gab vorher eine Konferenz in Paris und letztes Jahr in London und das bleibt leider seit Tag 1 von diesem Konflikt eine Leerstelle. Es ist so im Sudan, dass der Zugang zu Hilfe systematisch eingeschränkt wird von allen Konfliktparteien. Und das bedeutet für uns ganz konkret als humanitäre Organisation, dass wir sehr viel Zeit, sehr viel Ressourcen, sehr viel Expertise in Zugangsverhandlungen reinstecken müssen. Also wir sind in sehr viel Kontakt mit den verschiedenen Autoritäten, um ja, den Zugang zu erhalten, den wir benötigen, um die Menschen zu versorgen. Das gelingt uns zum Glück und wir sind im ganzen Land aktiv. Aber mit der Zeit und den Ressourcen könnten wir natürlich viel besser die Menschen direkt erreichen. Und in manchen Gebieten ist es uns leider auch nicht möglich, die Menschen zu erreichen. In Sudan gibt es einige Städte, die ja, Wochen, Monate lang belagert werden, wo Menschen überhaupt keinen Zugang haben zu Strom, zu Wasser, zu Nahrungsmitteln und komplett abgeschottet sind. Und ja, das darf einfach nicht sein und spricht gegen das humanitäre Völkerrecht. Wir arbeiten auch sehr eng mit lokalen Netzwerken, insbesondere den Emergency Response Rooms, die auch bei der Konferenz eingeladen waren und dort ein sehr wichtiges Statement vortragen konnten, weil das sind tatsächlich die Netzwerke, die den besten Zugang haben, weil sie einfach so stark verankert sind in den jeweiligen Communities. Sie bieten Suppenküchen an, aber auch Schutzräume für Frauen und Kinder. Und deswegen unterstützen wir sie auch bei ihrer Arbeit als große internationale humanitäre Organisation. Und deswegen ist es auch wichtig, dass das bei der Konferenz auch ein Schwerpunkt war, gerade wie man lokale Organisationen ja, zum einen besser unterstützt finanziell, aber auch schützt, weil auch leider die Angriffe gegen humanitäre Helfenden immer weiter zunehmen. Und das, was wir jetzt erwarten, auch von der Bundesregierung, aber auch von den anderen Organisatoren dieser Konferenz, ist, dass man auf dem, was in Berlin gesagt wurde, was auch sich im Statement, im Abschlussstatement wiederfindet, dass man da jetzt erstmal drauf aufbaut, weil das ist noch kein Ergebnis und insbesondere Druck auf die Konfliktparteien ausübt, humanitären Zugang zuzulassen, darauf ja, einwirkt, dass das ein Bestandteil des humanitären Völkerrechts ist und Menschenleben rettet, gleichzeitig aber auch auf die Unterstützer der jeweiligen Konfliktparteien einwirkt, ja, dort dementsprechend dann auch Druck auszuüben. Und wir hoffen, dass das weiter verfolgt wird in den nächsten Monaten.
Wie lange in der Emergency Watchlist sprecht ihr von einer neuen Weltunordnung? Was meint ihr damit und was bedeutet das aus eurer Perspektive generell für die Handlungsräume humanitärer Organisationen?
Ja, was wir in der Emergency Watchlist tun, ist, dass wir aufzeigen, dass es eine wirklich sehr alarmierende Zuspitzung von humanitären Krisen gibt. Also wir sehen auf der einen Seite, dass bewaffnete Konflikte immer länger dauern und tatsächlich auch tödlicher werden, weil es immer mehr Gewalt gegen ZivilistInnen gibt. Und geopolitisch verschiebt sich gerade auch sehr, sehr viel. Das ist ja auch tatsächlich in den Medien häufiger Thema und ich glaube jetzt auch keine neue Information. Aber wir schauen in der Emergency Watchlist ganz genau dahin, was es denn eigentlich an Auswirkungen für die Zivilbevölkerung in humanitären Kontexten bedeutet. Weil das, was wir beobachten, ist, dass es zwar Diskussionen gibt über diese neue Weltunordnung oder eine neue Weltordnung, aber sehr selten darauf geschaut wird, was das wirklich für die Menschen bedeutet in diesen Kontexten. Und das ist ein Ziel auch von der letzten Emergency Watchlist gewesen. Natürlich müssen wir aber auch sagen, dass die bisherige Weltordnung auch immer Verlierer hatte. Insbesondere im globalen Süden gibt es bestimmt einige, die nicht damit einverstanden waren, wie es auch bisher ablief. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass sich viele Machtungleichheiten halt immer noch weiter verschärfen. Und es ist vor allem die Zivilbevölkerung, die den Preis dafür zahlt. Vielleicht ein schockierender Fakt ist, dass die Zahl bewaffneter Konflikte aktuell einen historischen Höchststand erreicht hat. Also wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie so viele verschiedene bewaffnete Konflikte gehabt. Und ein Kernproblem ist, dass auch neue Kriege natürlich beginnen, aber tatsächlich auch immer weniger Kriege enden. Also wir sehen einen sehr deutlichen Rückgang von umfassenden Friedensabkommen, die an die strukturellen Ursachen von Konflikten rangehen und diese adressieren. Es gibt dann zwar immer wieder so Deals und auch Waffenruhen oder Waffenstillstände, aber dort sehen wir auch, dass diese nicht wirklich stabil sind und sehr leicht wieder zerbrechen können. Und es mangelt halt eben an diesen umfassenden Friedensabkommen und auch Bemühungen. Dazu kommt, dass aber auch Konflikte immer schwerer zu lösen sind heutzutage. Also wir sehen, dass auch immer mehr Akteure mitmischen mit unterschiedlichsten Interessen und nicht unbedingt immer Interesse haben, dass Konflikte auch enden, sondern sehr stark auch davon profitieren können. Und zu diesen großen, traditionellen Staaten mit sehr viel Wirkungsmacht, wie zum Beispiel den USA, aber auch Russland oder China, drängen nun auch immer mehr regionale Mächte, die ebenfalls Einfluss haben und denen geltend machen wollen und ihre Interessen verteidigen. Und dazu zählen zum Beispiel die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien oder Katar. Ja, da gibt es auch noch keinen klaren Umgang. Das sind auch insbesondere Staaten, die in humanitären Kontexten wie zum Beispiel Sudan eine sehr große Rolle spielen. Und da sind es tatsächlich diese Staaten, die den besten Einfluss haben auf die Konfliktparteien und nicht unbedingt die USA oder die Bundesregierung oder die Europäische Union. Und das muss auf jeden Fall mitgedacht werden. Insgesamt sehen wir auch, dass es einfach immer weniger Konsequenzen gibt, wenn das humanitäre Völkerrecht gebrochen wird. Ich sprach ja auch über die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, gerade auch in Sudan und auch gerade gegen Frauen und Mädchen. Und uns erreichten auch Geschichten von Massakern aus dem Sudan. Und wir sehen dann einfach nicht, dass es einen sehr, sehr großen Aufschrei gibt oder dass sich Unterstützer von den Konfliktparteien genötigt sehen, die Unterstützung einzustellen und die Konfliktparteien unter Druck zu setzen, sondern das geht halt weiter und sendet natürlich auch ein Signal an andere Konfliktparteien weltweit, dass man das humanitäre Völkerrecht brechen kann, die Zivilbevölkerung angreifen kann und dann ohne Konsequenzen bleibt.
Wenn du jetzt zurückblickst auf den 15. April, als diese Sudan-Konferenz hier in Berlin stattgefunden hat, du hast auch schon das Kommuniqué angesprochen, der 55 Teilnehmer, Organisationen und Staaten. Würdest du sagen, dass es trotzdem ein wichtiger Schritt war, um diesen Nexus aus humanitärer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Friedensförderung einen wichtigen Impuls zu geben? Oder ist der Konflikt einfach im Moment so eskaliert, dass solche Konzepte, die es ja gibt, das einfach nicht zum Zuge kommen können? Oder wie würdest du das bewerten?
Ja, also ich glaube, es war auf jeden Fall ein sehr positives Signal, dass insbesondere von Seiten Deutschlands sowohl das Auswärtige Amt vertreten war, die natürlich Hauptorganisator dieser Konferenz waren, aber halt auch das BMZ eine sehr wichtige Rolle eingenommen hat bei dieser Konferenz und auch eine eigene Session beim humanitären Teil der Konferenz organisiert hat. Und da geht es insbesondere um diese Kontexte, die ich vorhin ja auch schon angesprochen habe, wo wir langsam wieder anfangen können, Infrastruktur wieder aufzubauen. Und das ist dadurch wichtig, weil wir haben zum Beispiel vor ein paar Monaten einen sehr starken Anstieg von Cholera-Fällen gesehen. Und das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Wasserinfrastruktur völlig zerstört ist. Und das ist aber nichts, was durch die humanitäre Hilfe abgedeckt wird. Also da brauchen wir dann das BMZ, um das zu finanzieren und uns dabei auch zu unterstützen. Insgesamt ist es natürlich so, dass es so eine klassische Rollenaufteilung gibt. Es gibt auf der einen Seite die humanitäre Hilfe, die natürlich sehr schnelle und lebensrettende Hilfe leisten muss. Und auf der anderen Seite haben wir die ja teilweise noch sehr klassische Entwicklungszusammenarbeit, die im BMZ verantwortet wird. Und die klassische EZ ist eher auf langfristige Partnerschaften mit staatlichen Partnern ausgerichtet und auf ja, insbesondere Armutsbewältigung ausgerichtet. Also eigentlich viel weniger für akute Krisensituationen geeignet. Wir sehen aber, dass dieses Konzept einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Weil wenn wir uns anschauen, wo die Menschen, die sich in extremer Armut befinden, leben, dann ist der Großteil in fragilen Staaten und in Staaten, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind. Und deswegen muss man umdenken und viel mehr an dieser Schnittstelle arbeiten, genau zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Ja, und wir arbeiten halt insbesondere genau an dieser Schnittstelle. Und das BMZ verfügt da über ein ja, sehr starkes Instrument, wofür wir uns auch immer sehr einsetzen, dass das weitergeführt wird. Und das ist die Übergangshilfe. Also der Name erklärt das vielleicht auch schon so ein bisschen. Und das sitzt genau zwischen der humanitären Hilfe und der staatlichen EZ. Ja, zum Beispiel Organisationen wie IRC, aber auch UN-Organisationen setzen über das BMZ dann Programme um, die über die humanitäre Hilfe hinausgehen und strukturbildende Programme anbieten können. Das ist halt insbesondere wichtig, damit wir auch an die Ursachen von humanitären Bedarfen rangehen, auch in Kontexten, wo es sehr schwierig ist und wo es keine staatlichen Partner gibt oder keine Partner, mit der die Bundesregierung Regierungsverhandlungen aufnehmen will. Aber trotzdem kann man somit weiter ganz eng mit der Bevölkerung und der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um die humanitären Bedarfe weiter einzudämmen.
Euch gibt es jetzt 93 Jahre. Ihr geht also auf ein sehr rundes Jubiläum zu, habt sehr viel Erfahrung international gesammelt. Vor dem Hintergrund der Krisenvielfalt, die wir besprochen haben, der sinkenden Mittel, die für die humanitäre Hilfe weltweit zur Verfügung gestellt werden, welche Handlungsempfehlungen würdest du trotzdem aus dem Hut zaubern, aus eurer Organisationsarbeit, aus eurer Erfahrung heraus? Und woran hapert es vielleicht bei der konkreten Umsetzung?
Unser Team ist sehr groß und wir decken verschiedene Themen ab. Und auch ich decke verschiedene Themen ab und habe verschiedene Handlungsempfehlungen. Aber vielleicht können wir uns auf drei Bereiche einmal konzentrieren. Und ich glaube, der erste Bereich ist wirklich humanitärer Zugang und Schutz der Zivilbevölkerung, weil wir einfach sehen, ja, welche Einschnitte es gibt, welche Gewalt es gibt in den vielen Kontexten, in denen IRC arbeitet. Sudan ist da vielleicht das krasseste Beispiel aktuell, aber wir sehen das auch in sehr vielen anderen Kontexten. Und wir setzen uns daher dafür ein, dass die deutsche Bundesregierung ihre Arbeit und auch ihre Expertise im Bereich humanitäre Diplomatie immer weiter ausbaut und auch stärkt. Und dass diese Expertise auch wirklich weiter erhalten bleibt, ja, selbst in Zeiten, wo dann vielleicht das Budget zurückgeht. Und dazu gehört auch, dass es eine sehr klare Haltung der deutschen Bundesregierung geben muss gegenüber Akteuren, die das humanitäre Völkerrecht brechen. Wir setzen uns auch dafür ein, dass ja, humanitäre Ziele nicht nur im Auswärtigen Amt besprochen werden und humanitäre Diplomatie nicht nur im Auswärtigen Amt besprochen wird. Ich glaube, wir wissen alle mittlerweile, dass Außenpolitik nicht nur im Auswärtigen Amt gemacht wird, sondern aktuell auch ja, im Kanzleramt, Wirtschaftsministerium und natürlich auch im Nationalen Sicherheitsrat beispielsweise, den wir ja jetzt auch haben in Deutschland. Und wir setzen uns dafür ein, dass auch dort humanitäre Belange, humanitäre Ziele ja überhaupt erstmal auf die Agenda kommen. Das wäre, glaube ich, schon gut. Und dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr Transparenz haben, was in diesen Häusern besprochen wird. Und dass es eher ja, ein ressortübergreifender Ansatz ist und nicht nur im Auswärtigen Amt Einzug findet. Ja, der zweite Punkt, auf den bin ich auch eben schon eingegangen, ist diese Rolle von neuen Regionalmächten, also wie zum Beispiel die Türkei, aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja generell in der Außenpolitik eine immer größere Rolle beanspruchen, aber insbesondere die Golfstaaten auch immer mehr Gelder in das humanitäre System geben, natürlich mit ganz anderen Zielsetzungen und vielleicht auch anderen Vorstellungen als jetzt europäische Staaten. Und ich glaube, das muss einfach noch mehr in den Blick genommen werden und hier auch daher das Plädoyer, dass auch in anderen Politikbereichen das mitgedacht werden muss. Also ich glaube, es fügt sich ganz gut zusammen und man dort auf jeden Fall auch den Einfluss nutzen muss, den Deutschland ja hat, um halt auch, ja, diese Staaten dazu zu bewegen, eher eine deeskalierende Rolle einzunehmen in bestimmten Konflikten, statt Konflikte immer weiter anzufeuern, was wir aktuell leider sehen. Ja, und der dritte Punkt ist die Finanzierung, worüber wir ja auch gesprochen haben. Und ja, ich kann nicht anders, als den Appell nochmal an alle zu richten. Vielleicht hören uns ja auch ein paar Bundestagsabgeordnete zu, da wirklich nachzubessern und nachzuziehen und die Finanzierung wieder aufzustocken, weil wir einfach sehen, dass sie nicht ausreicht und wir nicht alle Menschen versorgen können, die Hilfe benötigen und auch nicht alle Menschen retten können, die eigentlich Hilfe benötigen. Daher ist es der zentrale Punkt und uns besonders wichtig.
Das war auch ein sehr passendes Schlusswort, ein flammender Appell, der sehr wichtig ist in der aktuellen Situation, über die wir jetzt viel gehört haben von dir. Ganz herzlichen Dank, dass du uns bekannt gemacht hast mit dieser wichtigen Organisation, mit dieser altehrwürdigen Organisation und mit eurer Arbeit, die ihr seit 10 Jahren leistet. Weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und herzlichen Dank, dass du im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung zu Gast warst. Wir sind zwar noch nicht 100 Jahre alt, aber wir gehen auf die 100. Folge zu.
Ja, wow, ich bin gespannt, wer dann als Special Guest eingeladen wird.
Ich auch.
Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ganz herzlichen Dank.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.